ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Wir lesen heute Morgen aus dem ersten Kanto, Kapitel 17, Text 39. Sutta Uvacha. Sutta Goswami sprach. Abhyasita. So gebeten. Tada, zu der Zeit. Tasmai, zu ihm. Sanani, Orte. Kalaye, der Persönlichkeit des Kali. Peter, ich sehe dich gerade. Kannst du eine Bhagavad Gita in deutscher Sprache bitte mitbringen, wenn du zurückkommst? Dado gab ihm die Erlaubnis. Dyutam, Glücksspiel. Panam, Trinken. Priyaha, unzulässige Gemeinschaft mit Frauen. Sona, Tiere schlachten. Yatra, wo immer. Adharmaha, sündhafte Handlungen. Chaturvidaha, vier Arten von Übersetzung. Sutta Goswami sprach, als Maharaj Parikshit so von der Persönlichkeit des Kali gebeten wurde, gab er ihm die Erlaubnis, an Orten zu wohnen, die für Glücksspiel, Trinken, Prostitution und das Schlachten von Tieren bestimmt waren. Erläuterung. Die grundlegenden Prinzipien der Gottlosigkeit, wie Stolz, Prostitution, Berauschung und Falschheit, wirken den vier Grundsätzen der Religion, nämlich Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit entgegen. Die Persönlichkeit des Kali bekam die Erlaubnis, an vier Orten zu leben, die der König besonders erwähnte, und zwar an dem Ort des Glücksspiels, dem Ort der Prostitution, dem Ort des Trinkens und dem Ort, an dem Tiere geschlachtet werden. Srila Jiva Goswami weist darauf hin, dass das Trinken wieder die Prinzipien der Schriften wie den Sautramani Yagya, die Gemeinschaft mit Frauen außerhalb der Ehe, sowie das Töten von Tieren gegen die Anweisung der Schriften gottlose Handlungen sind. In den Veden gibt es zwei Arten von Vorschriften. Einmal für die Pavritas oder diejenigen, die dem materiellen Genuss ergeben sind, und zum anderen für die Nivritas, das heißt diejenigen, die von der materiellen Knechtschaft befreit sind. Die vedischen Vorschriften für die Pavritas sind dafür bestimmt, deren Tätigkeiten allmählich zu läutern und sie auf den Pfad der Befreiung zu führen. Aus diesem Grund wird denen, die sich auf der niedrigsten Stufe der Unwissenheit befinden und Wein, Frauen und Fleisch ergeben sind, manchmal das Trinken durch die Darbringung des Sotramani Yagya, die Gemeinschaft mit Frauen durch Heirat, und das Fleischessen durch Opfer empfohlen. Solche Empfehlungen in der vedischen Literatur sind jedoch nur für eine bestimmte Klasse von Menschen gedacht, nicht für alle. Aber weil es diese Vorschriften der Veden für bestimmte Menschen gibt, werden solche Tätigkeiten der Pravritas nicht als Adharma angesehen. Adharma heißt gegen die Prinzipien von Dharma. Das eine Nahrung mag für einen anderen Gift sein. In ähnlicher Weise kann das, was den Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit empfohlen wird, für diejenigen in der Erscheinungsweise der Tugend Gift sein. Srila Jiva Goswami bestätigt daher, dass die Empfehlungen in den Schriften für eine bestimmte Klasse von Menschen niemals als Adharma oder gottlos betrachtet werden dürfen. Im Grunde jedoch sind solche Tätigkeiten, Adharma und man darf niemanden dazu ermutigen. Die Empfehlungen in den Schriften sollen solchen Adharma nicht fördern, sondern den nicht zu umgehenden Adharma regulieren, um die betreffenden Menschen auf diese Weise allmählich auf den Pfad des Dharma zu führen. Alle Staatsoberhäupter in der Nachfolge Maharaj Parikshit haben die Pflicht, darauf zu achten, dass die Grundsätze der Religion, nämlich Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit, im Staat aufrecht erhalten werden und dass die Prinzipien der Gottlosigkeit, nämlich Stolz, unzulässige Gemeinschaft mit Frauen oder Prostitution, Berauschung und Falschheit, mit allen Mitteln bekämpft werden. Um das Beste aus einem schlechten Geschäft zu machen, sollte die Persönlichkeit des Kali an Orte verwiesen werden, an denen es Glücksspiel, Trinken, Prostitution und Schlachthöfe gibt, falls solche Orte vorhanden sind. Diejenigen, die sich diesen gottlosen Gewohnheiten ergeben wollen, müssen durch die Anweisungen der Schriften reguliert werden. Unter keinen Umständen darf der Staat sie in ihrem Tun ermutigen. Mit anderen Worten, der Staat muss kategorisch alle Arten des Glücksspiels, des Trinkens, der Prostitution und der Falschheit unterbinden. Ein Staat, der die Korruption, die in der Mehrheit des Volkes vorherrscht, ausmerzen will, kann die Grundsätze der Religion auf folgende Weise einführen. Da manche Devotees vielleicht ein bisschen erschöpft sind von dem anstrengenden Tag gestern und auch den damit verbundenen späten ins Bett gehen, möchte ich noch mal den letzten Satz sagen. Dieser Satz ist von großer Bedeutung heutzutage. Ihr wisst, dass gerade in diesem Teil des Landes, aber auch im Westen, eigentlich in der ganzen Welt, viel Korruption, viel Betrügerei und viel üble Eigenschaften sind. Richtig schlechte Dinge, die wirklich die Energie des Menschen völlig aussaugen. So, ein Staat, der die Korruption, die in der Mehrheit des Volkes vorherrscht, ausmerzen will, kann die Grundsätze der Religion auf folgende Weise einführen. Also das sind jetzt praktische Hinweise, was Helmut Kohl predigen sollte, wenn er in Weimar seine Rede hält. Jetzt mal ganz ganz direkt gesagt hier. Zwei Pflichtfasttage im Monat oder auch mehr. Das ist gut für die Entsagung. Selbst vom wirtschaftlichen Standpunkt aus werden diese beiden Fasttage im Monat dem Staat tonnenweise Nahrungsmittel sparen helfen. Und dieses System wird sich auch auf die allgemeine Gesundheit der Bürger sehr günstig auswirken. Also wenn Sie zweimal im Monat fasten, das ist gut für den Staat, aber auch für die Gesundheit der Menschen. Und darüber hinaus noch bringt es Sie zu einem wichtigen Prinzip, dem Prinzip der Entsagung. Ich glaube, wenn wir das hören und mal sehen, wie das ankommen würde, wenn es Helmut Kohl an der am Marktplatz von Weimar sagen würde, wir würden schon, also es würde nicht jeder begeistert sein, das kann man jetzt schon so sagen, nicht? Das braucht man nicht drauf ankommen zu lassen. Also, aber das ist jetzt wichtig, denn eine Regierung oder ein oder besser ein das Volk, wenn es nicht ausgebildet ist in den Prinzipien der Entsagung, dann kann es da ist es dann nicht möglich, diese grundlegenden Prinzipien der Irreligiosität, also Stolz zum Beispiel, oder Grausamkeit oder unzulässige Sexualität, dem entgegenzuwirken. Ne? Zweite Sache, die eingeführt sollte, werden müsste. Es muss Pflicht sein, dass Jungen im Alter von 24 Jahren und Mädchen im Alter von 16 Jahren verheiratet werden. Koedukation an den Schulen und Universitäten ist nicht nachteilig, vorausgesetzt, dass die Jungen und Mädchen fortschrittsmäßig verheiratet sind. Koedukation heißt, dass sie nebeneinander in der gleichen Klasse gebildet werden. Im Falle einer engen Verbindung zwischen einem weiblichen und einem männlichen Studenten sollten sie verheiratet werden, ehe eine unzulässige Beziehung entsteht. Scheidung fördert Prostitution und sollte deshalb abgeschafft werden. Strong. Und drittens, die Bürger des Staates müssen bis zu 50% ihres Einkommens als Spenden geben, um sowohl individuell als auch kollektiv eine spirituelle Atmosphäre im Staat und in der menschlichen Gesellschaft zu schaffen. Sie sollten die Grundsätze des Bhagavatam predigen durch A. Karma Yoga, das heißt, indem sie alles für die Zufriedenstellung des Herrn tun. B. Regelmäßiges Hören aus dem Srimad Bhagavatam von autorisierten Personen oder selbstverwirklichten Seelen. C. Lobpreisen der Herrlichkeit des Herrn gemeinsam zu Hause oder an Orten der Verehrung. D. Alle Arten von Diensten für die Bhagavatas, die mit dem Predigen des Srimad Bhagavatams beschäftigt sind. Und E. Indem sie an einem Ort wohnen, der mit Gottesbewusstsein durchtränkt ist. Das sind also die Dinge, die sie tun sollten, um eine spirituelle Atmosphäre im Staat und in der menschlichen Gesellschaft zu schaffen. Wenn der Staat durch die oben genannten Prinzipien gelenkt wird, wird naturgemäß überall Gottesbewusstsein herrschen. Glücksspiel jeder Art, selbst spekulative Geschäfte, gelten als entwürdigend. Und wenn der Staat zum Glücksspiel ermutigt, geht die Wahrhaftigkeit völlig verloren. Es sollte ab sofort verboten werden, dass Jungen und Mädchen länger als bis zum oben genannten Alter unverheiratet bleiben. Oh. Also wenn die Mädchen jetzt über 16 sind, müssen sie heiraten. Ich meine, das trifft für die Regulierung in einer materiellen Gesellschaft zu. Wir sind ja Vaishnavas, also da ist es nicht genauso bindend. Was sollte noch getan werden? Und es sollte verboten werden, dass Genehmigungen für Schlachthöfe aller Art erteilt werden. Schulen sind auch Schlachthöfe, hat Prabhupada einmal gesagt. Also das heißt nicht, dass Schulen abgeschafft werden sollten, es sollten richtige Schulen gemacht werden. Die Fleischesser mögen Fleisch zu sich nehmen, wie es in den Schriften vorgeschrieben ist. Und nicht auf andere Weise. Berauschung aller Art, selbst das Rauchen von Zigaretten, das Kauen von Tabak und das Trinken von Tee muss ebenfalls verboten werden. Also schwarzen Tee. Dann die Unterweisung der Heiligen Schriften für das Etablieren einer gottesbewussten Gesellschaft, in der eine spirituelle Atmosphäre vorherrscht. Das Grundprinzip ist es, dass es, um Glück im Leben zu geben oder auch Fortschritt im Gottesbewusstsein, vier Prinzipien geben muss. Und es ist auch sehr wichtig für uns als Devotees, von diesen vier Prinzipien zu hören, sodass wir uns testen können. Es ist zum einen die Entsagung, es ist zum zweiten die Sauberkeit, sowohl äußerlich als auch innerlich, ist zum dritten die Barmherzigkeit, die wir anderen erweisen. Und zum vierten, die Wahrhaftigkeit. Also nochmal, Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit. Die Entsagung wird durch alle möglichen Arten des Glücksspiels, wo man sich erhofft, Gewinn zu bekommen, verstört. Und deswegen ist Glücksspiel zu unterbinden, sodass eben diese Eigenschaft beibehalten werden kann. Wir merken es selbst, als wenn wir zur Painting-Verteilung gehen, kann es sehr oft vorkommen, dass wir so eine unreale Beziehung zum Geld bekommen. Nichts kommt so leicht und in so großen Mengen, dass wir manchmal einfach das Geld vielleicht die Tendenz haben, dieses Geld nicht richtig sparsam zu behalten, sondern eben das auszugeben. Für Tätigkeiten einzusetzen, die eigentlich nicht verantwortlich sind. Dann, das war Entsagung, dann die Sauberkeit. Sauberkeit wird vernichtet durch unzulässige Sexualität. Es ist interessant, diesen Zusammenhang zu hören. Natürlich eine körperliche Sauberkeit ist nicht besonders sauber, diese Tätigkeit. Aber vor allen Dingen auch eine mentale Sauberkeit geht völlig verloren durch die Gedanken an unzulässige Sexualität. Dann gibt es Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit, also deswegen sollen die Leute angehalten werden, unzulässige Sexualität zu beenden, um eben sauber zu sein. Dann gibt es noch die Barmherzigkeit. Die wird durch Schlachten von Tieren vernichtet. Wer nichts empfindet an der Schlachten von Tieren, wird auch sehr leicht gewalttätig sein, so dass keine Rede von Barmherzigkeit da ist. Kennt ihr den Kindermörder Hamann? Wahrscheinlich nicht. Der war im Zweiten Weltkrieg in Hamburg und war natürlich Fleischesser und irgendwann war auf die Idee gekommen, wenn Kinder, die wohnte in Altona, vorbeigingen, dann hat er die einfach so durchs Kellerfenster geschnappt und in Wurst verarbeitet. Richtige Wurst, die konnte man kaufen, Hamann-Wurst. Später kam dann heraus in einem Skandal, dass die Kinder, die man da isst, schmeckten vielen Leuten, weil es mal was Pikantes war. Hamann-Würste, hat man vielleicht noch nicht von gehört, ist auch eine Hamburger Spezialität. Und dann gibt es, die Logik ist, wenn du einmal anfängst mit Gewalttätigkeit und das Tieressen ist, wenn du wirklich weit verbreitet, geht es weiter in größere Extreme. Es gibt ja in New York Restaurants, wo du tatsächlich ein Embryo bestellen kannst und essen kannst. Ja, es ist nicht so billig. $400 kostet es. Es ist ungefähr ein Embryo, ein ungeborenes Kind. $400 ist ungefähr, ja, 600 Mark. Das geht ja eigentlich noch. Ne? Und schließlich die letzte religiöse Prinzip war, also ich meine das jetzt nicht, dass wir das machen, nur dass ich das hier, das war eben Sarkasmus. Ne? Ich muss das manchmal bei Zuhörern, die mir das erste Mal zuhören, wohl deutlich machen. Das soll man nicht machen. Dann gibt es jetzt schließlich als letzten Punkt von Religiosität Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit wird ebenfalls durch verschiedene Arten des Glücksspiels und das der Lüge einfach vernichtet. So, wenn wir als Devotees, die ja auch mit diesen Dingen umgehen, wirklich ein religiöses Leben führen wollen und dann ein spirituelles Leben, müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass unsere Entsagung da ist, dass unsere Barmherzigkeit da ist, dass unsere Sauberkeit da ist und schließlich, dass unsere Wahrhaftigkeit da ist. Das ist wichtig. Wir müssen unser Leben irgendwie so führen, dass diese vier Eigenschaften präsent sind. So, Srila Prabhupada hat hier verschiedene Dinge gegeben, Unterweisungen gegeben, auf der Grundlage der Schriften, wie das eingeführt werden könnte. Und sagen zum Beispiel durch die beiden Fasttage. Nun, wir haben heute eine Zivilisation, wo es sehr wichtig ist, sich mit diese Dinge Gedanken zu machen. Prabhupada beschrieb besonders die Politiker einmal so: Machthungrige Politiker sorgen überall für großen Schaden. Diese Schurken schaffen verschiedene sehr schwierige Situationen. Die Öffentlichkeit ist überall sehr nett, aber die Politiker halten sie in Unwissenheit. Ich habe das auf der ganzen Welt gesehen. Die menschliche Natur ist überall gleich. Die Masse der Menschen sind sehr gut, aber diese Schufte schaffen durch ihre persönlichen Bereicherung so viele Schwierigkeiten. Heutzutage werden Kriege manchmal gekämpft, einfach deswegen, weil sich Politiker profilieren wollen. Beispielsweise Bush, der jetzt verloren hat in der Wahl. Es war jetzt, für manche Devotees wird das vielleicht interessant sein und auch neu. Es waren ja die Wahlen in Amerika. Und als Bush spürte, dass ihm sozusagen die Fälle des Fluss herunterschwamm, ja, also verlor, hat er Folgendes versucht. Er hat nochmal Werbung gemacht für einen neuen Krieg gegen die Wüstenbewohner, da diese Iraker, die auch nicht gerade Goldengel sind, das will ich nicht sagen, aber stellt euch mal vor, nur um Stimmen zu kriegen von der amerikanischen Öffentlichkeit, die so gerne das Bild hat, dass Amerika die Weltpolizei ist, hat er also gesagt, wirklich, ich mache die Nahostkrise tot, also ich trampel drauf, dann ist alles weg. Stell dir vor, so macht das ist jetzt nicht das, das wurde nicht in den Medien besonders erwähnt. Weil das ist eigentlich ganz natürlich für Politiker. Damit die ihre Stimmen kriegen, sind die skrupellos. Die machen alles. Denen geht es nicht um das Wohl der Menschheit. Denen geht es nur darum, wie Srila Prabhupada es sehr treffend ausdrückt, eine persönliche Bereicherung in ihrem Leben zu erfahren. In Neubrandenburg hatte ich wieder so einen Politiker gehört. Also wir waren auf der gleichen Konferenz. Ich zum Predigen, der Politiker hatte was ganz anderes im Sinn als Predigen. Oder nee, Predigen kann man nicht erwarten, den Leuten dazu helfen. Man sah richtig, wie der richtig kalkulierte, dass er Stimmen bekam. Wie er so antwortete, immer so aalglatt, gar nichts sagen, aber niemanden beunruhigen und immer sehr intelligent und wählt mich, wählt mich, wählt mich. Schlimm. So, mit solchen Politikern kann man einfach kein richtigen Fortschritt in der Gesellschaft machen. Lord Vishnu ist einmal erschienen zu Prithu Maharaj, um ihm die Eigenschaften eines guten Führers zu sagen. Und ich dachte, dass wir heute, wo wir so einen etwas zeitgemäßen auf die Politik gerichteten Text haben, euch diese Unterweisung vorzulesen, sodass ihr einen Maßstab habt, an dem ihr die heutigen Politiker messen könnt und auch einen Maßstab habt, an den ihr einen idealen Führer messen könnt. Nun, es ist interessant, dass wir auch in der Bewegung für Krishna bewusst sein, die Votis haben, die führende Position einnehmen, zum Beispiel der Bhakta-Leader oder der Tempel-Leader oder hier in Weimar, ja, es ist ein Haushälterpaar, das sich darum kümmert, oder auch der Sankirtan-Leader oder die Leaderin. Jeder einzelne von euch sollte einmal ein Leader werden, denn unsere Bewegung braucht Menschen, die in der Lage sind, andere anzuleiten und sie zu beschäftigen im hingebungsvollen Dienst und in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Lasst uns deswegen also mit diesem Hintergrund die Eigenschaften eines Leaders hören, wie sie Vishnu Suprito sagte. Zunächst einmal, bleibe immer ausgewogen und behandle Menschen gleich. Ist nicht gut für jemanden, der andere anleitet, wenn er welche bevorzugt und andere benachteiligt. Dass er praktisch seine Leute, die ihm so liegen und für die er Sympathie, eine natürliche Sympathie empfindet, wenn er die fördert und andere einfach nicht fördert. Ein guter Leader muss alle fördern. Die Talentierten wie die Nicht-Talentierten, die ihm sympathisch sind, als auch jene, die ihm unsympathisch sind. Denn er muss für alle Verantwortung tragen können, dass es ihnen allen gut geht. Also behandle alle Menschen gleich, ob sie nun höher gestellt sind als du, ob sie genauso auf der gleichen Stufe stehen wie du oder ob sie niedriger sind als du. Dann die zweite Eigenschaft: sei nicht gestört bei zeitweiligem Leid oder Glück. Warum? Jemand, der andere anleiten möchte, darf sich nicht hinreißen lassen von Erfolgen, dass er dann völlig die Selbstkontrolle verliert und einfach nur noch im Glück schwelt, sagt man, glaube ich, in Deutsch. Und er darf aber auch nicht die Sicht verlieren, wenn das Gegenteil eintritt. Das heißt, wenn er leid ist, wenn es ihm vielleicht wehtut oder wenn das Projekt oder die Sankirtan-Gruppe eben aus der Stadt zum Beispiel verwiesen wird und so weiter. Er muss immer die Sicht beibehalten, das Ziel niemals aus den Augen verlieren. Dann sollte er in der Lage sein, seinen Geist und seine Sinne zu kontrollieren. Das ist deswegen wichtig, um niemandem ungerecht zu sein. Wenn man seinen Geist nicht kontrollieren kann, kann es sehr leicht sein, dass man schon mal was sehr Schlechtes sagt, was man eigentlich dann bereut. Und wenn man die Sinne nicht kontrollieren kann, dann neigt man dazu, Unvernünftigkeiten, also nicht nur zu denken, wie also das war die Geisteskontrolle, sondern auch zu tun, nicht? Und auch zu sagen. So viel Leid, zwischenmenschliches Leid entsteht, wenn man den Geist nicht kontrolliert und die Sinne nicht kontrolliert. Nicht, weil man schlecht über andere denkt und es erlaubt, dass es weiter und weiter geht und dann die Sinne, man spricht diese schlechten Gedanken aus oder man handelt dementsprechend. Ein Leader muss lernen, den Geist und die Sinne zu kontrollieren. In dieser transzendentalen Position solltest du versuchen, deine Pflicht als König auszuführen, also hier ist dann das König, ganz gleich in welcher Lebenssituation du dich befindest und du durch mein Arrangement geraten bist. Deine einzige Pflicht ist es, hier den Bürgern deines Königreiches Schutz zu geben. Die allgemeine Masse der Menschen zu beschützen, die Staatsbürger sind, ist die vorgeschriebene Pflicht für einen König. Indem der König auf diese Weise handelt, bekommt er im nächsten Leben ein Sechstel der Ergebnisse von den frommen Aktivitäten der Bürger. Doch ein König oder Regierungsführer, der einfach Steuern einzieht von den Bürgern, ihnen aber nicht den richtigen Schutz als Mensch gibt, wird sehen, dass die Ergebnisse seiner eigenen frommen Aktivitäten weggenommen werden von den Bürgern. Und stattdessen, weil er nicht Schutz gibt, wird er verantwortlich und muss bestraft werden für die gottlosen Aktivitäten seiner Untertanen. Das ist etwa für einen Menschen, der Verantwortung über andere nimmt, der muss ganz Verantwortung nehmen. Heutzutage machen sich viele Devotees Gedanken über das Thema des spirituellen Meisters. Der spirituelle Meister ist verantwortlich für die Tätigkeiten seiner Schüler. Er muss sie richtig führen. Weil wenn er sie nicht richtig führt, so wird er von den Reaktionen, die die Schüler haben, einen bestimmten Anteil übernehmen. Mein lieber König, oder auch im Sankirtan die Lieder oder ein Tempellieder, wenn er seine die Devotis, die er anleitet, nicht richtig anleitet und die Fehler machen, ist das nicht gut für sich selber. Immer das ist das, was die Politiker heute nicht wissen. Die übernehmen überhaupt keine Verantwortung für nichts und niemanden. Die reden Quatsch. Die Menschen machen Quatsch und dann wundern sie sich, dass sie schließlich einen Herzschrittmacher brauchen. Also ich habe das mal studiert. Politiker werden meistens sehr krank. Sie kriegen schon in diesem Leben die sündhaften Reaktionen von den Tätigkeiten ihrer Schutzbefohlenen. Sorry. Mein lieber König Prithu, wenn du die Bürger gemäß der Unterweisung der gelehrten Brahmana-Autoritäten beschützt, wie du die, also nach den Unterweisungen, wie sie durch die Schüler nach vorne gekommen, wenn du die Regeln, die religiösen Prinzipien, die von ihnen niedergelegt werden, von der Schülernachfolge, ausführst, ohne Anhaftung an die Ideen, die durch mentale Hirngespinste kommen, dann wird jeder deiner Bürger glücklich sein und dich lieben. So, das müssten eigentlich die Politiker lernen. Die Menschen richtig nach den Unterweisungen der Schriften zu unterweisen und anzuleiten. Das ist also ein Punkt. Nun kommen wir mal zu einem nächsten Punkt. Ein Gottgeweihter in dieser Welt muss, um als vollwürdiger Vaishnava akzeptiert zu werden, ebenfalls bestimmte Eigenschaften entwickeln. Ein Devotee, der nicht die Eigenschaften entwickelt, die ein Devotee auszeichnet, ist nur ein Devotee dem Namen nach. Ohne Vaishnava-Eigenschaften ist ein Devotee nicht ein richtiger Vaishnava. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Angenommen, heute gibt es was zum Frühstück, was keinerlei Nährwert hat, was versalzen ist, und was für den Körper überhaupt nicht aufnehmbar ist, dann kann man strikt genommen nicht von Nahrung sprechen. Man kann nicht sagen, das ist eine richtige Nahrung. Oder angenommen, wir haben eine Trommel, die nicht richtig, ja, ach, Akila Dara, du, das ist sehr liebenswürdig von dir, aber das brauchst du wirklich nicht. Nee, warte, wirklich. Nein, das ist willkommen. Wir sollten ein bisschen natürlich werden. Wenn die Sonne da ist, Bald gibt es sie nicht mehr, bald jammern wir darüber, dass es keine Sonne mehr gibt. Ist doch schön. Ein bisschen Wärme kommt auf den Herbstbody. Sehr liebenswürdig, ihr habt so eine nice Vaishnava Eigenschaften, das ist sehr rührend, wie ihr sich besorgt um eure Gäste. Aber es ist jetzt wichtiger, diese Dinge zu hören. Wenn wir zum Beispiel, oft kriegen wir das, wir haben solche Zimbeln dann, die klingen wie so ein Haufen Blech. Diese sind ganz okay, aber in Heidelberg gibt es die meistens so gewölbt. Kennt ihr die? Die machen einfach Platter statt klingen. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist das wohl dem Aussehen nach ein Prakartel, aber weil das nicht den Sound macht, der nötig ist. Deswegen kann man eigentlich nicht von einem Kartel sprechen. Also eine Sache wird erst dann zur Sache, wenn die Eigenschaften auch da sind. So muss auch ein Devoti bestimmte Eigenschaften aufweisen, um als vollgültiger Devoti anerkannt zu werden. Und Krishna hat hier sehr nice in der Bhagavad Gita erklärt, was diese Eigenschaften eines Devotis sein sollen. Er soll nicht neidisch sein, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund. Er soll keinen Besitzanspruch erheben und von falschem Ego frei sein. Er soll in Glück und Leid gleichmütig bleiben, das hatten wir auch schon hier in den Eigenschaften eines Führers. Er sollte duldsam sein, immer zufrieden und selbstbeherrscht. Und er sollte sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Geist und Intelligenz des Devotis sollten auf Krishna gerichtet sein. Er sollte niemanden in Schwierigkeiten bringen und sich von niemandem verwehren lassen. Dazu muss man natürlich die Philosophie gut kennen. Er sollte, es wird nochmal erwähnt, weil es sehr wichtig ist, in Glück und in Leid, in Furcht und in Sorge ausgeglichen sein. Er sollte sachkundig sein, ohne Sorgen, frei von Leid, nicht nach Ergebnissen trachten, nicht abhängig sein vom gewohnten Verlauf der Tätigkeiten. Dieses letzte Prinzip kann man sehr gut üben, wenn man mal nach Indien kommt. Da ist man dann nicht mehr, da lernt man bald nicht mehr abhängig zu sein von pünktlich eintreffenden Taxis oder Zügen oder Mahlzeiten. Das geht nicht, weil es kommt nicht. Nicht nach dem gewohnten Verlauf. Man sollte weder frohlocken noch bekümmert sein, also immer Glück und Leid ausgeglichen. Das ist anscheinend ein Thema, was wirklich immer wieder aufgegriffen ist. Er klagt nicht, er begehrt nicht. Ja. Ihr könnt sie nachlesen, die Eigenschaften im 12. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 13, ab Text 13 an. So, diese Eigenschaften sind sehr, 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 sehr wichtig, damit wir in der Lage sind, richtig im hingebungsvollen Dienst zu wirken und aktiv zu sein. Viele unserer Acharyas, das heißt großen Gewalten, haben diese Eigenschaften, diese Vaishnava-Eigenschaften im vollen Maße. Ich wollte gerne heute von einem großen Acharya vorlesen, dessen Erscheinungstag Verscheidungstag letzte Woche war. Ich weiß nicht, ob ihr den Tag zelebriert habt. Materiell verarmt zu sein, ist die erste Qualifikation eines Devotis. Jemand, der nichts in dieser materiellen Welt besitzt, sondern einfach nur Krishna hat, wird Akinchana genannt. Das Wort Akinchana bedeutet Jemand, der alle materiellen Besitztümer verloren hat oder aufgegeben hat. Die Devotis des Herrn werden Akinchana genannt, weil sie praktisch keine materiellen Stützen haben. Sie hatten der Idee haben, glücklich zu werden im materiellen Sinne, irgendwie oder anders, müssen wir wieder einen neuen materiellen Körper annehmen. Der Devoti, der das versteht, ist sehr froh, sich von weltlichen Dingen, die er hat, loszulösen. Manchmal werfen uns Kritiker vor, ja, wenn man ein Hare Krishna Devotee wird, muss man ja alles abgeben. Kennt ihr diesen Vorwurf? Gibt es manchmal in Boulevardblättern. Na, die Sache ist, wir sehen das so, wir sind froh, alles abzugeben. Denn Geld und diese Sachen wird beschrieben von Sanatana Goswami als Todesgeläut. Wenn man Anhaftung entwickelt und sei es nur an seinen neuen schönen Dodi. Oh, ich habe nämlich einen sehr nice Dodi hier. Das ist ein sehr nicer Dodi, handgewebt und alles mögliche. Aber wenn ich jetzt Anhaftung entwickle an meinen schönen neuen Dodi, ist das nicht gut. Dann kann man, wie soll ich mich ausdrücken, dann wird man weiterhin materiell verhaftet sein. Ihr werdet euch, ihr werdet amüsiert sein zu hören, dass man als Älterer die Boden gar nicht Anhaftung entwickeln kann, weil immer ist es so, dass die Bodis, die nicht bügeln können, das dann bügeln und dann ist da, also es ist bisher immer passiert bei allen Sachen, die brennen dann irgendwann mal durch im Laufe der Zeit, weil die jungen Madhajis natürlich die jungen Mädchen nie gebügelt haben in ihrem Leben, ist ja auch, woher sollen sie das auch wissen, aber trotzdem enthusiastisch sind und dann ist das weg. Die Pracht des neuen Dodis ist gestört. Dies ist auch schon dreimal durchgebrannt. Schon gefleckt und so. Ja, nice. Um die Loslösung zu praktizieren. Denn seht mal, wenn zur Zeit des Todes werden wir geprüft werden, wie losgelöst sind wir geworden in diesem Leben? Eine große Anhaftung ist natürlich die Anhaftung, Recht zu haben. Und manchmal junge Devotis, die so in den Tempel kommen, mit den älteren Devotis zusammen sind, Krishna arrangiert es manchmal so in ihrem Leben, dass sie niemals Recht haben, sondern alles falsch machen. Wenn sie nur was sagen, ist es schon falsch. Das ist Krishnas Arrangierung. Besonders die neunmal Schlauen, die Besserwisser, kriegen es immer auf den Hut in dieser Hinsicht, damit sie die Anhaftung an ich habe Recht, ich weiß was verlieren. Also Akinchana, keine materiellen Dinge zu haben, ist wichtig. Nun Gurkisho, das Akinchana bedeutet jemand, der nichts bedeutet auch jemand, der nichts Materielles gibt. Er hat nichts und er gibt nichts. Ein richtiger Devoti oder Mahatma gibt niemals irgendwas Materielles zu jemandem, denn er hat bereits alle materiellen Dinge verlassen. Er kann jedoch das höchste Ding geben, also ja, nämlich, das ist eigentlich kein Ding, das ist die höchste Sache geben, nämlich die Persönlichkeit Gottes. Denn Krishna ist der Besitz seiner echten Devotis. Krishna kann verteilt werden, so wird von einem echten Devoti, der ihm ein Herz trägt. Gurkishor Das Babaji nun war Akinchana. Er pflegte sich, neben das öffentliche Klo zu setzen, um zu chanten. Man macht sich fragen, warum er das tat. Die Antwort ist, weil er durch niemanden gestört werden wollte. Wie zum öffentlichen Klo da ist, da geht man schnell hin, verrichtet sein Geschäft und während er sich die Nase zuhält, geht man schon wieder weg.
Und da saß er neben dem öffentlichen Klo. Weil er ein heiliger Mensch war, kamen viele Leute immer und fragten ihn um seine Segnung. Aber er wollte nicht von all diesen Leuten gestört werden, die eigentlich nur an materiellen Segnungen interessiert waren und keine spirituellen Unterweisungen annehmen wollten. Deswegen setzte sich Guru Kishore das Babaji neben das öffentliche WC, sodass er von diesen Schurken nicht gestört wurde, die nicht dorthin gaben, weil es so aggressiv stank. Einmal kam jedoch ein König zu ihm, um ihn zu sehen. Der König hatte ein Sankirtan-Festival organisiert und wollte Guru Kishore Das Babaji einladen. Nach vielen wiederholten Bitten sagte Guru Kishore schließlich: Maharaj, du hast doch so viele Mieter. Warum versuchst auch du mich zu deinem Mieter zu machen? Weil du ein reicher Mann bist, willst du, dass Mieter deine Anordnung ausführen. Du willst also auch, dass ich deine Anordnung ausführe. Warum? Nicht, ein Landbesitzer, ein Hausbesitzer, Mieter hat, möchte sie gerne kontrollieren. Und so sagt die Guru Kishore: Warum willst du das machen in meinem Fall? Warum willst du mich da hin? Ich will da nicht hingehen. Warum? Der Maharaj, der König, sagte daraufhin: Nein, Sie sind mein Herr und Meister. Was immer Sie sagen, das werde ich ausführen. Guru Kishore antwortete darauf: Wenn Sie so gehorsam sind, dann gehen Sie nicht mehr nach Hause. Setzen Sie sich hier nieder. Geben Sie Ihre kostbaren Gewänder auf, kleiden sich einfach an und chanten Hare Krishna. Als der König das hörte, entfloh er. Guru Kishore Das Babaji war also auch sehr humorvoll. Ihr seht also, Akinchana, nichts mehr in der Welt anzustreben, nichts mehr in der Welt zu haben, das ist eine wichtige Qualifikation. Es hilft uns, Anhaftungen aufzugeben, es hilft uns letztendlich, den Kreislauf von Geburt und Tod zu überwinden. So, Hare Krishna, das waren ein paar Punkte. Wir haben jetzt schon 8:45. Zeit geht immer so schnell weg. Ich wollte eigentlich noch über was anderes sprechen, aber vielleicht hören wir hier lieber auf und fragen mal, sehen mal. Habt ihr irgendwelche Fragen? Die jungen, die Modis, ja?
Ja. Okay. Das war der Sack, der spirituelle Meister, der ist ja auch ein Führer. Ne?
Yes.
Und der bekommt auch Reaktionen für die sündhaften Handlungen der Schüler.
Stimmt, leider.
In welcher Form?
Er wird krank.
Kommt das nur körperlich oder kann es auch in der mentalen Form?
Es sind zweierlei Reaktionen. Er wird krank, das ist das eine, oder er kriegt Albträume.
Und inwieweit ist da dann der Schutz von Krishna da für den großen Notgeweihten?
Well, die Sache ist, der Devotee muss immer mit Krishna verbunden sein, aber er darf auch nicht zu viele Schüler annehmen, die unqualifiziert sind. Wenn er so viele unqualifizierte Schüler annimmt, dann macht er einen Fehler. Nicht? Deswegen, manche Devotees sind so begierig, Einweihung anzunehmen. Qualifiziere euch erstmal, damit ihr die annehmen könnt. Das ist viel wichtiger als ich habe jetzt auch so einen Namen. Besser die Qualifikation erst zu erwerben. Das ist eine sehr ernsthafte Sache. Wo ist der Schutz Krishnas, fragst du? Well, der Schutz Krishnas ist da, wenn sich der ist immer da, auch wenn der spirituelle Meister manchmal leidet,
lässt ihn Krishna nicht fallen dadurch. Es ist ein anderes Leid als ein normales Leid. Aber wenn der spirituelle Meister nicht sehr verbunden ist mit Krishna, dann leidet er mehr. Leidet er schon mehr. Das Beispiel, was gegeben wurde, ist das Beispiel eines Feuers. Wenn es stark brennt, kann man viel Holz reintun. Aber wenn es nicht so stark ist, dann ist das bisschen Holz, was man reintut, schon eine Störung fürs Feuer und es kann ausgehen vielleicht. Nicht? Kennst du vielleicht. Deswegen muss der spirituelle Meister immer sehr verbunden sein mit Krishna, dass das Feuer sehr stark ist. Da kann er auch seinen Schülern helfen und ihnen dieses, also dass das weggeht. Prabhupada wurde manchmal krank auch. Und zwar ist da so eine, da gibt es so eine etwas, es ist eine heikle Situation. Im Nektar der Hingabe wird davon gesprochen, dass der spirituelle Meister sich hüten sollte, nicht zu viele Schüler anzunehmen. Ja, das ist also, wird erwähnt. Zur gleichen Zeit nimmt er aber das Risiko sehr oft auf sich, weil die Schüler sonst gar keine Chance hätten, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Man macht da also eine Ausnahme. Und weil die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gar nicht weitergehen würde. Hier steht es. Wer in den Sannyas-Stand des Lebens eingetreten ist, darf niemanden als Schüler annehmen, der nicht geeignet ist. Ein Sannyasi soll zunächst überprüfen, ob ein angehender Schüler aufrichtig nach Krishna-Bewusstsein sucht. Wenn dies nicht der Fall ist, soll er ihn nicht annehmen. Sri Chaitanyas grundlose Barmherzigkeit ist jedoch so beschaffen, dass er allen echten spirituellen Meistern anempfahl, überall über Krishna-Bewusstsein zu sprechen. Deshalb können in der Linie Sri Chaitanyas selbst die Sannyasis überall über Krishna-Bewusstsein sprechen. Und wenn jemand ernsthaft daran interessiert ist, ein Schüler zu werden, nimmt der Sannyasi ihn immer an. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass man, ohne die Zahl der Schüler zu vergrößern, die Botschaft des Krishna-Bewusstseins nicht verbreiten kann. Deshalb geht ein Sannyasi in der Linie Chaitanya Mahaprabhus manchmal sogar ein Risiko ein und nimmt selbst jemanden an, der noch nicht völlig geeignet ist, ein Schüler zu werden. Später wird der Schüler durch die Barmherzigkeit eines solch echten spirituellen Meisters allmählich erhoben. Wenn jedoch jemand die Anzahl seiner Schüler nur um des Ansehens oder der falschen Ehre willen vergrößert, wird er sicherlich, was die Ausübung des Krishna-Bewusstseins betrifft, zu Fall kommen. Da ist also, glaube ich, das alles erläutert. Also wir alle können vom Blut reden, dass wir angenommen worden sind. Ja.
Und auch welche Tätigkeiten bekommt dann der spirituelle Meister auch noch so erfüllen? Also jetzt steht hier Prinzipien und noch was anderes.
So. Hauptsächlich die vier Prinzipien. Aber wenn der einen Schüler gibt, die zum Beispiel sehr neidisch sind, sehr zornig gegen andere, dann spürt er das auch. Nicht, wenn die so. So einen deformierten Charakter haben. Aber damit ist nicht gemeint, jetzt, damit wir hier alle keine Angst kriegen, damit sind schon bewusste Verstöße gemeint, so richtige Weihschnapp-Apparatas. Nicht die Sachen, die wir alle mitbringen als bedingte Seelen, die also noch den Schmutz von unseren letzten weltlichen Erfahrungen hinter den Ohren und im Geiste auch haben. Das wird ja gereinigt durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Ja.
So wie ich gehört habe, ist es ja so, dass Krishna nur erfahren werden kann, wenn man, wenn er es will, ne? Wenn Krishna sich zeigen will, kann man ihn nicht sehen. Ne?
Ja.
Aber wie ist jetzt die Sache, wenn man jetzt Krishna, kann man Krishna auch dazu zwingen, zu erscheinen durch seine Reinheit oder durch seine Liebe? Oder wie? weil auf der einen Seite wird gesagt, dass er nur erscheint, wenn er will, aber auf der anderen Seite kann, wenn man sich richtig entwickelt, kann man ihn doch auch irgendwie.
Ja. Ja, aber dann, sieh mal, dann bist du im Bereich der Liebe, wo kein Zwang mehr besteht.
Ja, das ist wahrscheinlich
wie, ja, nee, auch nicht der richtige Zusammenhang. Srimati Radharani betet ein Gebet, was auch Lord Chaitanya aufgenommen hat, wie es ist, in seinem Shikshastakam, und zwar Ashlishyava Paratumam Vinastumam Adashanam Mamahatam Karotiva Yatatatava Vidada Tulapato Matprananatastu Saivana Paraha. Das heißt also, ob du vor mir erscheinst oder nicht, du wirst immer mein von mir zu verehrender Herr sein. Geschehe, was du willst. Das ist eigentlich dann diese motivlose Liebe, da ist keine Frage von Zwang da. Aber tatsächlich, Krishna sagt es, er ist der Besitz seines Devotis, er gehört dem Devotis. Er gibt so sein Eigentumsrecht über sich weg für jemanden, der Bhakti hat. Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Pitayesha Vilokayanti Yang Shama Shundara Machintya Unasvarupam Govinda Madhipurushantamam Vajami. Premanjana, wenn die Augen mit dem Balsam der Liebe geschmückt sind, dann sieht man Krishna im Innersten des Herzens. Ja, zwingen kann man da nicht, weil in Sache von, im Bereich der Liebe ist keine Frage mehr von zwingen, aber in gewisser Weise, ich meine, es geht ja nicht um die Worte, sondern um Inhalte in deiner Frage. Man veranlasst Krishna sozusagen. Aber auch dann, wie bei den Gopis manchmal, ist er vor den Gopis verschwunden. Also es ist nicht unbedingt so ein Gesetz, dem sich Krishna jetzt unterstellt oder beugt oder so. Gut. Bhakti Petra. Hoffentlich. Ja, ich höre dir zu, ich bin hier nur ein bisschen versteckt. Alles klar. Die man früher gehabt hatte?
Ja, aber das fällt mir so auf, dass man so etwas erfüllt hat, was ich früher wollte, aber ich kann es nicht mehr.
Aha. Es ist meistens so, dass diese Wünsche dann noch in, also bei, sagen wir mal so, bei Dhruva Maharaj war es so, vielleicht willst du das, weil Baba Tarini immer so interessiert ist als Wörter in dem. So, bei Dhruva Maharaj war es ja so, dass er sich am Anfang ein Königreich wünschte und dann nicht mehr, als er Krishna bewusst geworden war, wenn man so will, wenn man das so sagen will. Aber Krishna sagte ihm, nimm trotzdem ein Königreich. Das war bei Dhruva Maharaj so. Nun bei uns, sieh mal, bei Dhruva Maharaj muss man eins sagen, das war auch nicht schädlich für sein Krishna-Bewusstsein. Er wurde nicht dadurch in Maya gebracht, sondern er regierte das, er machte das blendend. Also er regierte das im vollen Krishna-Bewusstsein, wurde nicht angezogen. Oder bei Sudama Vipra. Der Sudama Vipra wurde von seiner Frau geschickt zu Krishna und ihm wurde aufgetragen von der Frau, doch Krishna ein bisschen materiellen Reichtum zu bitten. Aber Sudama Vipra wollte das nicht. Trotzdem, als er zurückkehrte von seiner Reise zu Krishna, stand dort, wo seine irrende Hütte gewesen war, ein prachtvoller Palast. Aber auch Sudama Vipra wird beschrieben, dass ihn das nicht verstrickte. Und nicht, wie soll ich mich ausdrücken, vom Pfad des Krishna-Bewusstseins abbringt. So, Krishna kann die Wünsche erfüllen von früher, von einem Devotee. Aber wenn er das macht, dann auf eine solche Weise, dass sich der Devotee nicht verstrickt da rein. Das ist, wie es Krishna macht. Manchmal aber auch nicht. So, du erlebst gerade, wie dir Wünsche erfüllt werden, oder manchmal erfüllt werden, die du von früher mitgebracht hast. Sind das Sachen, die dich verstricken oder nicht? Nicht. Kein Problem, oder? Ja. Gut. Es kann jedoch auch sein, jetzt kommt der heikle Punkt, dass wir Wünsche nicht aufgeben. Schädliche Wünsche, die im Krishna-Bewusstsein uns hindern. Und diese permanent beibehalten. Immer wieder und wieder geht unser Geist dahin. Immer wieder und wieder. Und dann kann es sein, dass die plötzlich mal erfüllt werden und dass man dann eine Lektion bekommt, dass es doch nicht so gut ist. Und wenn man dann noch in letzter Minute von diesem unheilvollen Zug abspringen kann, dann congratulations, dann ist das die Barmherzigkeit Krishna. Last minute. Bhavatarini kann dem Matasis da Unterweisung geben. Ja. Ja. I think from practical experience you can tell if the Matasis want to know, you can tell, you know, how you shortly went into the Grihastha ashram and in the last minute went out of it again. That's a good example. I hope you don't mind, but it's, you have learned something, why not give it to others, isn't it? It's a good example of how our desires are there. They are not good at this particular moment. So they get fulfilled, and then we can disentangle us in the last minute. Very good. This is Krishna's mercy. Versteht ihr? Ich sage jetzt aber nicht Polemik gegen die Grihastha Ashram. Es ist manchmal sicherlich gut, und Prabhupada hat seine Bewegung eigentlich mit Grihastha Paaren, die Tempel leiteten, begonnen und auch erhalten. Nicht? Also es ist, ich will da jetzt nichts gegen. Aber für manche ist es einfach zum nicht der richtige Zeitpunkt oder auch nicht gut. Und was ich eben sagte, bezog sich darauf. Mir sehr wichtig, da sehr ausgewogen das zu haben, weil soll ja jeder glücklich werden im Krishna-Bewusstsein. Das ist ja wichtig.
Gut.
Ja.
Wie kann man jetzt eigentlich so den diesen Wunsch definieren? Kann man das irgendwie so mechanisch erklären? Weißt du,
was ein Wunsch ist?
Und wie man den entwickelt? Und dann, weißt du, dass man so ein logisch, dass man so ein Bild hat?
Ach so, in dem man denken kann. Ja, ich verstehe, was du...
Wie so ein Wunsch dann zustande kommt, oder wie man dann...
Ja, Krishna spricht davon in der Bhagavad Gita. Er sagt, beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt man Anhaftungen. Und Anhaftung heißt ein Wunsch. Du kannst nicht dir etwas wünschen, ohne angehaftet zu sein. Und beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt man Anziehung, und aus Anziehung geht dann Zorn hervor. Erstmal gibt es, die werden meistens... Anyways, das ist ja nicht die Frage. Du schaust etwas an und es beginnt dich zu interessieren, und du willst es haben. Das ist, so entsteht ein Wunsch in dem Bild. Nun, du kannst dir auch Dinge, du brauchst die Dinge nicht unbedingt anzuschauen mit deinen physischen Augen. Du kannst sie dir auch anschauen mit dem Auge des Geistes. Und dann geschieht genau das Gleiche. Nicht? Ich kann also, jetzt mache ich nicht Eiscreme sehen oder eine Pizza sehen, aber ich kann mir eine Pizza vorstellen, mit Minerva Olivenöl drauf und Dillgewürz und dann Käse aus Flensburg, der erlaubt ist. Und so weiter, nicht? Und dann kann im Geiste, kann man richtig anfangen, so eine Speichel zu entwickeln auf der Zunge. Mal sehen, ob wir noch ein anderes Bild hinkriegen, also erinnern können aus den Schriften. Vergleich. Wunsch ist auch eine bestimmte Energie. Habe ich auch mal, wird auch gesagt. Zum Beispiel, wenn man von dem Wunsch beseelt ist, jetzt viele Bücher zu verteilen. Das trägt ein Jahr. Wir sollten unsere materiellen Wünsche eintauschen gegen spirituelle Wünsche. Manchmal, wenn wir so als Bhaktas, ich sehe euch beiden, ihr seid sehr junge Bhaktas, du auch wahrscheinlich, so kommen in den Tempel, dann gibt es also viele Dinge, die man nicht mehr tut. Nicht mehr ins Kino gehen, nicht mehr im hohen Bogen gegen die Kirchenmauer pinkeln. Und es gibt so verschiedene Sachen, die wir einfach nicht mehr tun. Nicht? Sorry, mein Vokabular ist manchmal ein bisschen extrem, ich weiß. Ich sage es nicht wieder. Aber das ist einfach die schönste Formulierung für materielles Leben, die mir einfällt. So, die Sache ist, es gibt so viele Dinge, die wir nicht tun. Und manchmal wirken den Bhaktas ein bisschen blass, weil sie eben keine Wünsche mehr haben. Keine mehr. Aber was wir tun sollten, ist, anstelle dieser materiellen Wünsche, spirituelle Wünsche zu setzen. Das sollte richtig wollen, Krishna bewusst zu werden. Ich habe darüber heute Morgen meditiert, als ich aufstand. Ich war so müde und der Vollmond hat die ganze Zeit auf mich geschienen. Und ich habe manchmal in den Mond geblinzelt, in die Nacht über. Das ist die Sonne. Ja, es ist schon weitergezogen. Ja, so, heute Morgen ging es in der Wecker. Ich habe so hart, so viel Service getan die letzte Woche. Jetzt einen Tag mal Pause machen hier in Weimar. Das ist ja, gerade bietet sich ja an dafür. Nicht so viele Devotees und so weiter. Und dann gab es heute Morgen nur kaltes Wasser. Und dann habe ich wieder, okay, das ist das Zeichen. Nur kaltes Wasser, ich lege mich wieder ins Bett zurück, das ist mir zu sagen heute Morgen. Und dann habe ich aber gedacht, was will ich eigentlich in meinem Leben? Ich will doch eigentlich Krishna bewusst werden. Nicht? Und dann geht man einfach zum Mangal Arati, denn da wartet Krishna auf einen, da wartet Gornitai auf einen. Dann entscheidet man sich. So, man muss das schaffen, einfach spirituelle Wünsche zu entwickeln. Nicht? Und sich auf die auch zurückbesinnen. Selbst wenn da manchmal so ein kleiner Feind im Herzen ist, nicht? Muss man sich auf die zurückbesinnen. Ja. Du magst jetzt fragen, was ist der Unterschied hier zwischen materiellen und spirituellen Wünschen? Hier geht es um ein Bild. Ich weiß, warum du das fragst, um es ein bisschen fassbarer zu kriegen und ein bisschen besser damit umgehen zu können einfach. Prabhupada antwortete einmal, vielleicht hilft dir das, der Unterschied zwischen dem materiellen Geist und dem spirituellen Geist. Also er hat dazu was gesagt. Ist genau der gleiche Unterschied wie zwischen materiellem Leben und zwischen spirituellem Leben. Und wenn du mal jetzt versuchst herauszufinden, wo liegt denn da eigentlich der Unterschied zwischen materiellem Leben und spirituellem Leben? Es ist einfach, liegt es nicht so sehr in der Funktion, also jetzt zum Beispiel bist du hier beschäftigt, ein Haus zu renovieren. Und du hast, viel ist es denkbar, dass du auch in deinem weltlichen Leben mal ein Haus renoviert hast oder damit mit diesen Gedanken zu Farbe und Tapeten und Terpentin, wenn man was verkleckert mit der Farbe und so weiter. So, die Funktion ist die gleiche, aber der Inhalt, du machst es für Krishna, ist der andere. Und so ist es auch mit den Wünschen. Die Wünschen, dieses Prinzip angehaftet zu werden und das denn zu wollen. Das ist auch in spirituellen Wünschen so. Du bist angehaftet an Krishna und willst Krishnas Lotusfüße erlangen. Und dann tust du auch in Sagen auf dich nehmen. Man steht auf, obwohl man müde ist und es gibt nicht mal Wasser mehr zum Duschen, aber trotzdem, man ist dabei, irgendwie oder anders. Das lernt man sehr leicht auf Padayatra aufzustehen und unter allen Umständen zu duschen. Also, mich kann überhaupt nichts mehr schockieren. Kein kaltes Wasser, keine Duschen mehr, weil ich musste auf Padayatra, also nicht jetzt im Herbst, sondern im Frühling, ist auch sehr kalt, im Nieselregen, auf durchweichten Schlammbögen stehen und dann auf dem Eimer irgendwie dahin bringen und wo soll man das trockene Handtuch, das Handtuch muss ja wenigstens trocken bleiben, hintun und dann okay, in eine Plastiktüte und das hängt man dann irgendwie verkehrt rum im Baum rein, das ist also, das ist da nicht von oben reingießt, nicht? Und dann hat man sich eingeseift und aus lauter Schlaftrunkenheit den Eimer aus Versehen umgekippt. Da ist also kein Wasser mehr drin. Steht man da im Nieselregen eingeseift. Und das reicht ja nicht aus, um die Seife und den Schweiß, also den Schmutz des Körpers abzuspülen. Da muss man halt, dann ist das Gamsha, was man anhatte, vor lauter Müdigkeit ist das in den Dreck gefallen. Und jetzt muss man sich irgendwie neues Wasser holen von irgendwo her. Aber man muss ja das Gamsha anziehen, weil man nicht unbekleidet da herumgehen kann, also zur Wasserstelle kommen kann. Und da sagt man einfach, Krishna, ich bin jetzt, also mein Geist, der ist gerade auf 180, aber ich bin einfach jetzt ein Diener und ist wahrscheinlich zu meiner Erläuterung und ruhig bleiben. Hare Krishna, Hare Krishna. Und da lernt man das, den Geist zu beherrschen. Und da ist so ein kleiner Weimar Morgen ohne Wasser, also absolut. Nimmt man gar nicht wahr. Es geht um die Funktion, wenn du da Krishna reinkriegst, Akila, da, das ist alles, da bist du gerettet. Ja.
Wenn wir die Indien näher zu sehen, da ist mir noch, weil der gerade ist eine Segnung von letztem Jahr eingefallen von Parikram, als wir da in die Malakunde waren.
Ja.
Dass man eine Segnung hat, dass man die reiche Seele für die Radharani hat, das wird schon.
Genau.
Und die wollten noch fragen, aber selbst die Reihenge beiden, da gibt es ja auch niemanden, der das war, reiche Seele hat, die Radharani hat, das wird schon.
Aha. Ja, interessant. Ich habe heute Morgen gerade darüber was gelesen. Den habe ich das finde. Warum ist der Radha-Kund so vortrefflich? Der See ist so vortrefflich, weil er Srimati Radharani gehört, die Geliebte von Krishna ist. Unter allen Gopis ist sie am meisten geliebt. In ähnlicher Weise ist ihr See Sri Radhakunda als der See beschrieben worden, der Krishna genauso lieb ist wie Radha. Radhakund wird sehr selten erreicht, selbst von großen Persönlichkeiten, die voll im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, ganz zu schweigen von gewöhnlichen Devotees, die nur in der Übung der Vaidhi-Bhakti engagiert sind. Es heißt, dass ein Devotee sofort reine Liebe zu Krishna entwickeln wird, in der Nachfolge der Gopis, in the wake, oder nach dem Beispiel der Gopis, wenn er einmal ein Bad im Radhakunda erlangt. Also hier heißt es nicht, dass er die gleiche Liebe wie Srimati Radharani erreicht, das muss eine Fehlinformation sein, sondern hier heißt es nochmal, wenn man durch großes Glück, Krishangi, wirklich großes Glück und jetzt in einem spirituellen Sinne Glück, eigentlich Barmherzigkeit, die Möglichkeit bekommt, zum Radhakunda zu kommen und auch nur einmal da drin zu baden. Hast du drin gebadet eigentlich? Gut. Kann er seine transzendentale Liebe für Krishna entwickeln, genau wie es die Gopis taten. Also wie wir. Ja, also das heißt hier zweimal, dass man so eine Liebe erlangt wie die Gopis, nicht wie Radharani, denn ihre Liebe zu Krishna ist ja einzigartig. Gut. Toni.
Ich habe eine Frage schon mal. Es hat, habe ich gehört, dass wenn halt nicht mehr im Hauptsitz gekommen sind, Universum, dann wenn halt zurück gegangen, hat ganze Universum aufgenommen. Und jetzt verstehe ich nicht, weil es ist auch so, wenn ich sein, ja, zum Beispiel, bist du reine Gottgewalt und dann,
das ist die Frage.
Dann hast du so 10 Generationen von vorne und von hinten, so,
gehen sie. Ach so.
Und jetzt, wenn ich das, mit dem Tanja Mahaprabhu, weil jetzt, wir sind noch in der 10 Generationen,
bitte. Sehr gut, sehr gut. Das muss ich jetzt mal, warte mal, ich muss ein bisschen überlegen, dass ich das auch. Das ist ja eine sehr ausgeklügelte Frage, würde man in Deutsch sagen. Du meinst, weil Chaitanya Mahaprabhu, warte mal, nur dass ich die Frage jetzt richtig verstehe. Chaitanya Mahaprabhu ist ja zurückgegangen, ja. Und wir sind in der Generation von Chaitanya Mahaprabhu. Ja. In der 10. Generation. Weil das kann man nicht so sagen. Also, bevor wir zum Krishna-Bewusstsein kamen, waren wir verlorene Seelen. Deswegen sind wir hier. Wir hatten ja nicht, bevor wir zum Krishna-Bewusstsein kamen, hatten wir ja keine direkte Beziehung zu Chaitanya Mahaprabhu. Erst jetzt haben wir eine transzendentale Beziehung. Und wenn wir in dieser Beziehung bleiben, werden wir zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Aber vorher waren wir eben, also nicht. Du warst so in Ljubljana, bist dann erhoben worden in den Haribol Club durch irgendeine große Barmherzigkeit. Toni war bei Programmen dabei, die die Devotees gaben, und ich war auch einmal da in Celje, Ljubljana, also Novi Gorica und wie das immer heißt nach. Da haben wir denn, da waren so eine Schar von jungen Leuten da, die sind uns überall nachgereist. War sehr nice. Und wenn immer wir sangen, und das wurde ein bisschen temperamentvoll und dynamitsko, ein bisschen dynamisch, dann schrien die also voller Geistung, Haibo! Also richtig laut, aus voller Kraft, und die ganzen Gäste schauten. Und dann ging schon, Haibo! So alle Mann auf einmal. Das war unglaublich nice. Und die Gäste waren natürlich unglaublich. Die wussten gar nicht, wo sie gelandet sind. Schließlich mussten wir dem Haribo Club sagen. Ein bisschen weniger, weil die Gäste konnten das nicht verstehen. Ein ganzer Club, also wie viel? 15 vielleicht?
Ja, 6 oder 7.
6 oder 7 sind jetzt im Tempel.
Ja, das sind von uns da, wo wohne ich, in dem Haus.
Ja.
6 oder 7, aber der andere weiß ich
nicht. Ach so. Du hast früher in einem Haus gelebt, ja. Und da waren 6 oder 7, die im gleichen Haus lebten. Ja, gut. So muss es sein. Gut, wir sind hier an ein natürliches Ende gekommen und Wir wollen enden. Hare Krishna, wir werden auch heute Abend eine Vorlesung haben. Hare Bol.
Ja, das wird nicht aus dem Deutschen, glaube ich,
wird nicht das, was Harry Bock, glaube ich, der ist.